Und dazu möchte ich etwas lesen, was wir schon öfter gelesen haben und das auch, meine ich, jeder kennt. Und wie es halt immer mit so Texten ist, die man schon oft gelesen hat, man bekommt dann irgendwann den Eindruck, kenne ich schon. Es ist alles schon klar. Und das ist so ein Text, worüber wir auch schon öfter gesprochen haben. Aber diesen Text möchte ich heute einmal von einer etwas anderen Seite beleuchten. Ich bin heute Morgen erst fertig geworden mit meiner Vorbereitung. Aber das möchte ich euch gerne weitergeben. Ich lese zunächst einmal den Text aus Lukas 22 ab Vers 7. Dort heißt es, und es kam der Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem das Passahlamm geschlachtet werden musste. Heute wird es um die ungesäuerten Brote einmal gehen, um dieses Fest der ungesäuerten Brote. Und er sandte Petrus und Johannes und sprach, geht hin und bereitet uns das Passahmahl, dass wir es essen. Sie aber sprachen zu ihm, wo willst du, dass wir es bereiten? Er aber sprach zu ihnen, siehe, wenn ihr in die Stadt kommt, wird euch ein Mensch begegnen, der einen Krug Wasser trägt. Folgt ihm in das Haus, wo er hineingeht. Und ihr sollt zu dem Herrn des Hauses sagen, der Lehrer sagt dir, wo ist das Gastzimmer, wo ich mit meinen Jüngern das Passahmahl essen kann? Und jener wird euch einen großen, mit Polstern ausgelegten Obersaal zeigen, dort bereitet. Als sie aber hingingen, fanden sie es, wie er ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passahmahl. Und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passahmahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reiche Gottes. Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, dass ich von nun an nicht von dem Gewächs des Weinstockes trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Bis hierher. Herr Jesus, ich möchte dir so danken für dein Wort, dass du zu uns redest, uns in deinen Gedanken lesen lässt, dass du unser Herz immer wieder ansprichst und dich kundtust und dich offenbarst durch dein Wort und durch deinen Heiligen Geist. Hilf uns heute Morgen, Herr, dich zu hören, Herr, dein Wort auf uns wirken zu lassen und dich zu sehen und dich zu erkennen in alledem. Wir danken dir für deine Gegenwart, dass du da bist und dass du es gut meinst mit uns. Amen. In dem Text hier ist von zwei Kelchen Wein die Rede. Zwei verschiedene Kelche werden hier genannt. Es geht nicht nur um den Kelch, den Jesus seinen Jüngern reicht und sagt, dieser Kelch ist mein Blut zur Vergebung der Sünden, sondern hier werden zwei Kelche benutzt von Jesus und auch angesprochen. Und zuerst heißt es, und er nahm einen Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, dass ich von nun an nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Hier heißt es, und er nahm einen Kelch. Dort standen nämlich mehrere Kelche. Das ist der erste Kelch, den Jesus nimmt. Es ist nicht der erste Kelch, der beim Passahmahl gereicht wird, sondern es ist der erste von vieren. Kannst du mal diese Folie zeigen, bitte? Genau. So, und dann folgt die Einsetzung des Herrnmahles, wo Jesus Brot nimmt, dafür dankt, es bricht und seinen Jüngern gibt und sagt, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Und dann lesen wir in Vers 20, dass Jesus nach dem Mahl einen weiteren Kelch Wein zur Hand nimmt und diesen Wein diesen Kelch jetzt seinen Jüngern reicht. Und dann lesen wir hier ebenso auch den Kelch nach dem Mahl. Und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. So diese beiden Kelche, die hier erwähnt werden, sind Bestandteil der traditionellen Sederfeier, die im Judentum zu Beginn des Passafestes gefeiert wird. Und diese Feier begeht Jesus hier mit seinen Jüngern. Gemeinsam nehmen sie hier ein Mahl ein und essen miteinander. Es sind zwei von insgesamt vier Kelchen, ihr seht hier jetzt vier Kelche, mit Wein, die während des Passamahles getrunken werden. Doch diese beiden Kelche, die hier in den Evangelien erwähnt werden, sind die einzigen Kelche, die wir hier im Neuen Testament jetzt in der Erwähnung finden, in der Abendmahlserzählung, weil diese beiden Kelche für den Zusammenhang und für das Verständnis des gesamten Geschehens eben von besonderer Bedeutung sind. Vor allen Dingen der zweite Kelch natürlich, den Jesus hier nimmt. Jesus war ja Jude. Und den Juden war nach dem Gesetz Mose geboten, einmal im Jahr zu einem bestimmten Zeitpunkt Passa zu feiern. Jedes Jahr. Und sich mit dieser Feier in besonderer Weise an den Auszug aus Ägypten zu erinnern, um damit die Erinnerung der Befreiung des Volkes im Volk wach zu halten. Gott weiß natürlich, dass wir Leute sind, die schnell vergessen und die leicht vergessen. Und so sehen wir die Feste im Alten Testament, nicht nur dieses Passafest, sondern alle Feste sind besondere Erinnerungen an Dinge, die geschehen sind, und gleichzeitig symbolische Handlungen für das, was Gott in der Heilsgeschichte, im Heil und in seinem Erlösungswerk tun würde. Ja, beides kommt hier zum Tragen. Und die letzte Mahlzeit, die Jesus zusammen jetzt und gemeinsam mit seinen Jüngern hier einnimmt, ist das Passamahl. Das ist seine letzte Mahlzeit. Seit der Zeit Mose und der Anordnung Gottes im Hinblick auf die Geschichte in Ägypten dieses Mahl zu feiern, feiern die Juden einmal jährlich Passa. Und zwar mehr oder weniger immer in derselben Art und Weise. Es gibt kleine Nuancen, wir werden nachher noch sehen, eine Nuance werden wir uns ganz kurz betrachten. Aber im Großen und Ganzen ist es immer über die Jahrtausende hinweg dieselbe Art und Weise, wie sie Passa feiern. Und diese Feier, die wird Seder genannt. Und Seder heißt Ordnung. So hat dann das Abendmahl, der Sederabend, der zum Auftakt des Passafestes mit diesem Mahl begangen wird, mit diesem Essen begangen wird, einen genauen Ablaufplan. Das ist genau geordnet, wie diese Sederfeier zu gestalten ist. Ja. So seit 3500 Jahren wird Passa gefeiert. Und zwar als ein Fest der Erinnerung aus der Befreiung der Sklaverei und als Erinnerung an dieses eine erste Passamahl, an dieses Mahl, an dieses Essen, das die Juden unmittelbar vor dem Auszug aus Ägypten miteinander gegessen haben. Ja. Das war noch nicht wirklich eine Feier, so wie es heute ist, sondern ein Essen, das die da bereitet haben, auf Weisung Gottes in der Art und Weise, wie sie das zubereiten sollten, wie es Gott gesagt hat, so haben sie dieses Essen dann eben genommen. Ja. Und es ist die Erinnerung an dieses Mahl und wir wissen, dieses Mahl fand statt, nachdem jedes Vaterhaus oder für jedes Vaterhaus ein Lamm geschlachtet worden war. Und etwas von dem Blut des Lammes, das ist ja eine der großen Geschichten des Alten Testaments, etwas von dem Blut des Lammes haben sie damals genommen und nach der Weisung Gottes an die Türpfosten der Häuser angebracht und blieben so verschont vor der letzten Plage, die alle Erstgeburt in Ägypten und jedes Haus traf. Es hätte auch die Israeliten getroffen. Doch überall, wo das Blut des Lammes an den Türen sichtbar war, ging der Todesengel vorüber und niemand musste sterben. Es war ja schon gestorben. Das Lamm, dessen Blut die Tür an den Türen angebracht war, dieses Lamm hatte sein Leben gelassen für dieses Haus. Deswegen ging der Todesengel hier nicht in die Häuser. So dieses Lamm, das für jedes Haus geschlachtet wurde, damit sein Blut, das außen an den Türen angebracht war, diejenigen, die innen im Haus waren, schützen und bewahren würde. Dieses Lamm sollte nun am Feuer gebraten werden und vollständig von allen, die im Hause waren, gegessen und verzehrt werden. Und zwar mit Bitterkräutern und mit ungesäuertem Brot. Das war die Weisung Gottes und es ging auch gar nicht anders. Es gibt noch und gab noch eine ganze Reihe anderer Dinge, die hier im Zusammenhang mit diesen Ereignissen geschehen sind, die ich jetzt nicht erwähne, ja, wo aber jedes einzelne Detail von Wichtigkeit und von Bedeutung ist. In dieser Nacht ist viel geschehen, im Hinblick auf die Befreiung des Volkes aus der Gefangenschaft. Und damit dies alles nicht in Vergessenheit gerät und die Menschen die gewonnene Freiheit nicht als selbstverständlich nehmen und die Not nicht vergessen, in der sie einst waren, das ist ein Grund, gebot der Herr dem Volk zukünftig einmal im Jahr dieses Passa als Erinnerung zu feiern. Seitdem ist es, von Anfang an ist es so. Das erste Mal, dass sie nach der Befreiung aus Ägypten nehmen, geschieht genau ein Jahr nach dem Auszug, 14 Tage vorher, aber ziemlich genau ein Jahr nach dem Auszug aus Ägypten, und zwar unmittelbar nachdem das Zelt der Begegnung, das Heiligtum Gottes in der Wüste, die Stiftshütte errichtet war und geweiht wurde und die Priester in ihren Dienst eingeführt worden sind. Das war das, da haben sie zum ersten Mal dieses Passa gefeiert. Und dann feierten die Israeliten es 40 Jahre lang einmal jährlich in der Wüste. Es war nicht geplant, dass sie in der Wüste feiern sollten, denn sie sollten gleich ins verheißene Land hineingehen und dieses Land einnehmen. Aber sie haben es nicht gewagt, aus bestimmten Gründen, und mussten daraufhin, weil sie Gott nicht vertraut haben, in der Wüste bleiben, bis diese Generation, die sich weigerte, ins Land einzuziehen, gestorben war. Später dann nach dem Einzug in das Land Kanaan und der Errichtung des Königtums und des Tempels in Jerusalem wurde das Passa, solange der Tempel stand, in Jerusalem gefeiert. Und viele Menschen kamen deshalb Jahr für Jahr und gingen hinauf nach Jerusalem in die Stadt, um dort das Passa zu feiern mit all den anderen Juden, die von überall herkamen. Auch zu der Zeit, als Jesus dieses Passa das letzte Mal mit seinen Jüngern feierte. Auch da war die Stadt voll von Menschen. So, der Ablauf dieser Feier folgt immer einer ganz bestimmten Reihenfolge von Symbolhandlungen und Segensgebeten und Dankgebeten, die dann auch gesprochen werden. Die wichtigsten Weisungen dabei sind: erstens, von dem ungesäuerten Brot, das Matze genannt wird oder Matzot in der Mehrzahl, von diesem Brot zu essen. Jeder sollte von diesem Brot essen. Hier lagen und liegen jedes Mal drei ungesäuerte Brote, drei Matze oder Matzen oder Matzot übereinander auf dem Tisch. Die liegen übereinander, werden so gestapelt. Und weil das ungesäuertes Brot ist und weil das so eine zentrale Bedeutung hat, heißt dieses Fest auch und dieser Abend, dieses Sederabend, das Fest der ungesäuerten Brote. Daher kommt es, weil es hier um dieses Brot geht. Ja. Als zweites sollte auf jeden Fall die Geschichte des Auszugs erzählt werden oder gelesen werden. Die Hauptteile des Geschehens sollten gelesen werden. Entweder man las oder man liest auch heute noch aus der Tora oder aus der Haggata. Die Haggata ist ein kleines Büchlein, in die viele der Geschichten übertragen wurden, besonders die Geschichte des Auszugs, so wie sie in der Tora steht, aber wo die Weisen und die Rabbis der Juden ihre Kommentare beigefügt haben, um diese Geschichte schon auszulegen und noch anschaulicher und begreifbarer zu machen. Und so liest man eben aus diesem Büchlein, das Haggata genannt wird. So, als drittes sollte man von den 4 Bechern nehmen, die auf dem Tisch standen, die vollgefüllt waren und die mussten dann auch leer getrunken werden. 4 verschiedene Becher, manche sagen, es gibt einen 5. Wir wollen uns heute Morgen einmal auf die 4 Becher konzentrieren. Und zum Schluss war noch etwas ganz wichtig, der Lob und der Preis, das sogenannte Hallel. Hat mit Halleluja zu tun, das sollte verlesen werden, beziehungsweise gesungen werden. Das sind aus den Psalmen, die Psalmen 113 bis 118, die ein einziges Loblied für Gott sind, wo es um die wunderbaren Errettungen geht, die Gott seinem Volk geschenkt hat. Das war dann, hat dann so den Abschluss des Abends gebildet. Die 4 Becher Wein, die wir hier sehen, spielen an diesem Abend, an dem Sederabend, eine ganz besondere Rolle. Und deswegen steht der Kelch, dieser Becher mit Wein, auch in der Abendmahlsgeschichte sehr zentral. Und auch die 3 Stücke aufeinander gelegtes ungesäuertes Brot, die Matze oder die Matzen oder die Mazzot, spielen eine ganz wesentliche Rolle. Die ungesäuerten Brote sind dabei, es gibt mehrere Symboliken hierin, dabei das Symbol der Eile, mit der die Juden in Ägypten ihre Flucht angetreten haben. Es ging alles sehr, sehr schnell plötzlich, dass sie nicht einmal mehr Zeit hatten, den Brotteig aufgehen zu lassen. So der Grund, warum das Brot ungesäuert ist, liegt also darin, dass die Israeliten beim Auszug aus Ägypten, dass ihnen keine Zeit mehr blieb, Brot mit Sauerteig zu backen, auch für die Reise eben etwas vorzubereiten, dieses Brot zu haben. Dafür blieb keine Zeit. Es konnte nicht mit Sauerteig gebacken werden, wo der Teig dann eben erst noch stehen muss und gehen muss und gären muss und aufgären muss. Da blieb keine Zeit dafür. Und deshalb haben sie in Eile nur die 2 Elemente Wasser und Mehl ohne jede weitere Zutat genommen und so war der Teig sofort fertig und konnte gleich ausgebacken werden. Es geht dann sehr, sehr schnell. So, die Geschichte mit dem ungesäuerten Brot ist aber nicht einfach nur eine nebensächliche Episode, die sich damals ereignet hat, ohne weitere Bewandtnis, könnte man ja meinen, ja. Sondern dies mit dem ungesäuerten Brot und auch alles andere, was hier geschehen ist, war kein Zufall. Die Ereignisse, wie alles in der Bibel, aber wir bleiben mal hier jetzt bei diesem Geschehen. Die Ereignisse erschöpfen sich nicht einfach im Geschehen selber, so quasi sie werden halt jetzt in der Bibel nacherzählt, wie das halt eben ursprünglich war und das war's dann, sondern jeder einzelne Aspekt und jede Einzelheit im Ablauf, wie es Mose jetzt in dem Buch Exodus berichtet, hat immer auch eine tiefere geistliche Bedeutung und weist symbolisch auf etwas hin, das an anderer Stelle sich erfüllen würde, im Heilsgeschehen Gottes, im Erlösungsplan Gottes, durch den Messias, der kommt, das wahre Lamm Gottes, das unterwegs war zu kommen. Und alle anderen Lämmer, die vorher geschlachtet wurden und das viele Blut, das vergossen wurde, war ein einziger Zeigefinger auf das wahre Lamm, das kommen sollte und die wahre Erlösung für alle Menschen bringen sollte. Und so auch diese Geschichten, auch mit dem Brot, auch das hat mit Jesus zu tun, mit dem wahren Lamm. So von daher sind selbst scheinbare Kleinigkeiten, die uns die Bibel hier erzählt, von Bedeutung. Bei der Feier, wie sie heute noch gefeiert wird, die Juden wissen sehr genau, dass das alles bedeutungsschwer ist. Und die Rabbis bemühen sich, diese Einzelheiten alle einzuordnen und zu definieren und auszulegen und darüber zu sprechen, wie das eigentlich gemeint ist. Denn natürlich ist das auslegungsbedürftig. Da hast du 3 Brote und hast 4 Kelche mit Wein. Und die Kinder sollen dann eben auch fragen, was bedeutet das, wenn wir heute Abend diese Feier hier haben? Was bedeutet der Wein und was bedeutet das alles? Und auf die Frage der Kinder hin gibt dann der Hausvater oder jemand anders Antwort über das Geschehen, wie es geschehen ist. Und so bleibt es wach und man beschäftigt sich immer wieder mit diesen Dingen. Ja. Und natürlich gehen die Rabbis und gingen die Weisen immer weiter und haben versucht, herauszufinden und auszulegen, was letztlich tatsächlich damit gemeint ist. Und sie kamen auf verschiedene Spuren, ja, die alle ihre Berechtigung haben, werden wir gleich sehen. So, und auch bei Jesus selbst, als er feiert mit seinen Jüngern und dem Becher zum Beispiel, dem Becher mit dem Wein oder auch das Brot nimmt, dass er das gebrochen wird, da sehen wir schon, in ihm erfüllt sich hier etwas, was bei dem Auszug aus Ägypten, bei der ersten Rettung des Volkes angedeutet wird durch die Geschehnisse, die dort sind. Er nimmt zum Beispiel Brot und bricht es und gibt es an seine Jünger weiter. So, die Feier beginnt. Die Feier beginnt mit einem Segen, der über den ersten Kelch mit Wein gesprochen wird. Der Hausvater spricht einen besonderen Segen und das ist kein trauriges Fest. Das ist eigentlich ein fröhliches Fest. Die Familie soll sich freuen, weil die Erlösung gefeiert wird und die Befreiung aus Ägypten gefeiert wird. Deswegen trinkt man auch Wein, ja. Und man trinkt nicht nur ganz wenig. Natürlich war damals der Wein nicht so stark wie heute. Aber man trinkt und man soll die Gläser auch austrinken. Ja. Also Gott ist hier kein irgendwie enger Gott, der sagt, hey, pass aber auf. Natürlich sollte man aufpassen, sich nicht zu betrinken. Aber man hat frei einfach gegessen und getrunken. Und diese vier Kelche, die waren speziell natürlich. Ja. So, als nächstes wäscht der Hausherr beziehungsweise der Gastgeber seine Hände. Ein Waschungsritual findet dann plötzlich statt. Und einige Zeit später dann auch alle anderen Anwesenden. Alle Familienmitglieder waschen sich die Hände, alle, die im Haus versammelt sind und am Mahl teilnehmen, ohne jedoch ein Segensgebet oder einen Segensspruch zu sagen, wie es bei anderen Waschritualen der Fall ist. In dem Fall war das nicht so. Sie haben sich die Hände gewaschen. Und dem, der den Seder leitet, der die Feier leitet, dem wird eine Schüssel gereicht, damit der sich die Hände wie ein König, den man bedient, an seinem Sitzplatz waschen kann. Interessant, gell? Der musste nicht aufstehen, sondern der Hausvater, der das geleitet hat, der wurde bedient. Und wir wissen, Jesus weicht von dieser Vorschrift oder von dieser Tradition und von dieser Form radikal ab. Er war tatsächlich der König, aber er ließ sich nicht bedienen. Er war es, der vom Tisch aufstand bei dem letzten Passamahl, ja, der vom Tisch aufstand, eine Waschschüssel nimmt, sich den Schurz des Sklaven umbindet, sich beugt und begann, nicht die Hände, sondern die Füße der Jünger zu waschen. Und natürlich, das war ein so radikaler Bruch mit der offiziellen Tradition, dass vor allen Dingen Petrus entsetzt ist, was hier geschieht. Aber es war der Herr und sie lassen es alle zu, bis auf Petrus. Er weigert sich zunächst. Wir kennen diese Geschichte. Und Jesus sagt dann, ihr seid alle rein, um des Wortes willen. Aber wenn ich eure Füße nicht wasche, dann könnt ihr keine Gemeinschaft mit mir haben. Auch das sehr symbolträchtig. Vieles, was hier gesagt wird, weist eben auch auf das Heil und den Umgang mit Gott hin. Wir sind rein, wir sind erlöst in Christus. Uns ist vergeben. Aber da wir im täglichen Leben uns immer wieder beschmutzen, wie wenn wir mit unseren Füßen im Staub gehen, und so kommen wir auch in unserem Leben mit Sünde in Berührung. Und es gibt auch immer wieder Sünde in unserem Leben. Und das muss gereinigt werden, damit wir die Gemeinschaft mit unserem Herrn nicht verlieren. Und Jesus macht es hier vor. Und er geht dann nachher so weit, dass er sagt, auch ihr tut genauso. Damit ihr die Gemeinschaft untereinander nicht verliert. Wascht einander die Füße. Vergebt einander. Und nehmt einander an. So sagt Paulus dann im Römerbrief. Wie Christus euch angenommen hat. Damit die Gemeinschaft nicht zerbricht, sondern stärker wird. Und dort, wo Vergebung und Reinigung geübt wird, wird eine Gemeinschaft immer stärker. Es bleibt nicht oberflächlich. Es geht in die Tiefe. Gerade dort, wo man sich auseinandersetzt und nicht gleich voreinander davonläuft, wenn etwas ist, hat Gott die Möglichkeit, eine Tiefe von Gemeinschaft zu schaffen im Laufe der Zeit, die sonst gar nicht möglich ist. Und diese Art von Gemeinschaft hat Gott mit uns geschaffen, indem er sein Leben komplett für die anderen, für uns gegeben hat, dass sich Jesus hingegeben hat und sein Blut vergossen hat und seine Menschen, den er liebt, gereinigt hat. Es hat ihm das Leben gekostet, hat ihm alles gekostet. Der Grund war, um die Gemeinschaft mit Gott wiederherzustellen und möglich zu machen. Und dass diese Gemeinschaft nie mehr gebrochen werden kann. Deswegen ist immer dieses Blut der Reinigung da, das uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit und Sünde. Und von der und diese Willigkeit zu vergeben, so wie er uns vergeben hat, die schafft Gott in uns. Wir sind nicht immer willig, von uns aus zu vergeben. Aber die Bibel sagt, er schafft das Wollen und er schafft das Vollbringen. Das darf man nicht nur auf irgendwelche großartigen Dinge beziehen, sondern gerade auf die Standards, die unsere Gemeinschaft betreffen. Hier ist es wichtig. Hat jeder schon erlebt. Du weißt, du solltest vergeben. Sträubt sich etwas in dir. Gleichzeitig bewegt sich etwas anderes, ein Zug hin, das doch zu tun, aber ein Spannungsfeld tut sich hier auf. Und die Bibel sagt, Gott schafft es in uns, ja, wenn wir ihm Recht geben. Wenn wir sagen, Gott, du hast mir vergeben, ich will jedem vergeben, der mir Unrecht getan hat. Siehst, wie schwer ich mir tue. Ich kämpfe. Bitte hilf mir. Es ist keine Schande, das zu sagen. Ja, wenn ich nicht dieser Held bin, der sagt, kein Problem, ich vergebe. Das ist oft oberflächlich. Aber wenn ein Kampf stattgefunden hat und du bekommst es dann geschenkt, das geht vielleicht über eine ganze Weile, dann merkst du, das ist wirklich echt. So, als nächstes, was dann passiert bei einer solchen Sederfeier, der Hausvater nimmt den mittleren der drei Matzen. Den mittleren nimmt er. Das mittlere Stück des ungesäuerten Brotes. Und nimmt es heraus und bricht es in der Mitte auseinander. Und wickelt den einen Teil, den größeren Teil, diese zerbrochene Hälfte, und wickelt es in ein weißes Leintuch und schafft es beiseite. Dieses Stückchen Matzen, dieses Stückchen Brot wird dann irgendwo im Raum verborgen. Es wird versteckt. Komische Traditionen haben die. Ja. Wird irgendwo versteckt. Und die Kinder, die bei der Sederfeier dabei sind, die werden das dann später suchen und finden. Und dieser Teil des Brotes, der wird erst nach der Hauptmahlzeit gegessen, also am Ende, nach dem Essen wird es erst gegessen, damit, so die Rabbiner, so ist die, oder eine der rabbinischen Auslegungen, damit der Geschmack der Matzen im Mund bleibt, damit der am längsten im Mund bleibt, dieser Geschmack. Die Matzen, die ja mit das Wichtigste sind hier bei dieser Feier. Und dieser Geschmack, der soll eben nach dem Essen auch noch lange im Mund bleiben. Deswegen kommt es als so eine Art Dessert auch noch mal hinterher. Ja. So, als nächstes wird dann die Geschichte des Auszugs erzählt. Die Geschichte des Passa, wie sie in der Tora steht oder aus der Haggata wird eben gelesen. Und wenn das geschehen ist, wird ein zweiter Kelch genommen und getrunken. Und jeder dieser Kelche hat eine bestimmte Bedeutung und hat immer mit Verheißungen Gottes zu tun. Hier geht es um vier bestimmte Verheißungen, die Gott über das Volk ausgesprochen hat, und die werden symbolisiert in diesen Kelchen, in diesen Weinschalen. Und schließlich werden bittere Kräuter gegessen, die im zweiten Buch Mose, Kapitel 28, 8, im Buch Exodus von Gott befohlen waren, dass die dabei sein sollten, zum gebratenen Lamm mitgegessen werden sollten. Sie sollten das mit Bitterkräuter essen. Bitterkräuter als Erinnerung an die Bitterkeit der Gefangenschaft. Das heißt, Gott weiß schon sehr genau, alles was mit dem Magen zu tun hat, da erinnert man sich dann besonders gut. Ja, Und so bitteres Zeug, das widerstrebt einem vielleicht ja auch ein bisschen, obwohl ich sicher bin, genauso wie bei uns in der Fastenzeit, die haben ihre Wege gefunden, das schmackhaft zu machen, das Ganze. Ja. Aber dieser Effekt sollte da sein, man sollte sich wirklich erinnern, ja, an die Bitterkeit der Knechtschaft. Und danach kommt erst der Hauptgang, ursprünglich das gebratene Lamm, das am Feuer gebraten sein sollte. Aber das es heute meist nicht mehr gibt. Die meisten machen es nicht, und zwar aus dem Grund, weil es auch keinen Tempel mehr gibt. Sie hatten ihre Lämmer früher zur Zeit Jerusalems und des Tempels und zur Zeit Jesu in den Tempel gebracht, wo die Lämmer von den Priestern oder von den Leviten geschlachtet und geschächtet wurden. Und da heute kein Tempel mehr existiert, tut man das in diesem, kann man es nicht mehr tun in dieser Form. Und so sucht man oder hat man Ersatz gesucht eben dafür, um das Lamm zu ersetzen. Und meist gibt es einen Hüftknochen, der mit hier hingelegt wird, um hier zu zeigen, dieses ganze Geschehen mit diesem Hüftknochen noch einmal zu verdeutlichen. Ja, aber ich weiß nicht davon, dass heute noch Lämmer hier jetzt gebraten werden in dem Zusammenhang. Vielleicht machen das auch manche, weiß ich nicht. So, das ist der Hauptgang, der hier stattfindet. Und dann folgt nach dem Hauptgang wieder ein Segensgebet nach dem Essen. Und danach dann, nach diesen ganzen Vorgängen und nach dem Essen, dann wird die gebrochene und versteckte Matze, dieses ungesäuerte Brot, im Raum gesucht und natürlich gefunden. Und zurückgebracht an den Tisch. Es wurde von einem Kind oder es wird von einem Kind gefunden und an den Tisch gebracht und der Hausvater verteilt jetzt dieses bereits gebrochene Stück Brot wieder unter alle Anwesenden und alle essen davon als eine Art Dessert nach dem Mahl, nach dem Essen, am Ende des Mahles. Und dieses auf die Seite geschaffte, versteckte, verborgene, gesuchte und wiedergefundene, ungesäuerte Brot, dieses Brot wird Aphikoman genannt. Aphikoman, ich weiß nicht, wer den Ausdruck schon mal gehört hat. Aphikoman, der Peter bestimmt. Die Aphikoman-Zeremonie, das ist es ja, ist eine Art Zeremonie, ist sehr geheimnisumwoben und erschließt sich eben nicht gleich auf den ersten Blick. Dennoch hat es alles etwas zu bedeuten. Dass man die mittlere von dreien nimmt, das gibt viel Raum für symbolische Auslegung. Was bedeutet das? Dass die mittlere der dreien gebrochen wird, dass sie in ein Tuch geschlagen wird und dann irgendwo versteckt wird. Und erst später wieder gefunden wird. Alles das ist von Bedeutung. So, nun, die jüdischen Gelehrten, die haben hier jetzt unterschiedliche Erklärungen dafür, was dieses Stück Matzen, dieses Stück ungesäuertes Brot, das Aphikoman genannt wird, bedeutet. Was bedeutet das alles? Die einen sagen, das Wort Aphikoman kommt aus dem Aramäischen und wird aus zwei Wörtern zusammengesetzt, aus Aphiko und kamen, was vor uns herausziehen bedeutet. Was bedeutet das wirklich? Dieses aramäische Wort heißt vor uns herausziehen. So, andere führen dann den Begriff Aphikoman auf das griechische Wort Epikomion zurück. Und das heißt Süßspeise, Dessert. Etwas, das nach dem Hauptgang gegessen wird. Und wieder andere leiten Aphikoman von dem Wort Aphikomenos ab. Und das bedeutet der eine, der gekommen ist. Nun, ich bin ziemlich sicher, hier treffen wahrscheinlich alle drei Deutungen zu in dieser Situation. Kann man alle auslegen und kann man alle nehmen. Auch dieses Geheimnis um die versteckte und wiedergefundene Matzen, dieses Geheimnis eröffnet sich weiter, wenn man zum Beispiel die Parallelen zwischen dem, was mit diesen Aphikoman gemacht wird und was mit Jesus geschah, beachtet. Wenn man das einmal betrachtet. Das Aphikoman wird gebrochen und in ein Stück Leinen eingewickelt. Und dann versteckt man es, man verbirgt es und später wird es dann zurückgebracht. Man könnte schon sagen, genauso wurde Jesus nach seinem Tod in Leintücher gewickelt, Er wurde begraben und ist 3 Tage später wieder auferstanden und zurückgekehrt. Es gibt einen Brauch bei den aschkenasischen Juden, dass Kinder das Afikoman stehlen und es taucht nicht mehr auf. Den gibt es auch. Und manche vermuten, dass dieser Brauch mit dem Afikoman eine rabbinische Anfechtung der Auferstehung Jesu ist, eigentlich ein Ausdruck der Ablehnung der Auferstehung, und dass dieses Geschehen dann andeutet, dass Grabräuber das Grab leerten. Und wenn man genau hinschaut, dann muss man sagen, auch das wäre eine echte Deutung, die hier auch zutrifft, weil nicht nur eine Deutung trifft zu, sondern viele Deutungen treffen zu. In Jesus hat sich alles erfüllt. Im biblischen Geschehen im Hinblick auf die Grablegung Jesu und seine Auferstehung entspricht es schon auch ganz genau, was diese aschkenasischen Juden hier tun. Wo man nämlich sieht im Neuen Testament, wie die Hohenpriester und die Pharisäer die Wächter mit Geld bestochen haben, so dass sie sagen, in Matthäus 28, 13, seine Jünger kamen bei Nacht, als wir schliefen, und haben den Leichnam gestohlen. Das sollten sie sagen, weil der Leichnam nicht mehr da war. Aber sie wussten sehr genau, dass der Leichnam nicht gestohlen war. So sieht man, auch hier wird ein Brauch benutzt, um eine bestimmte Wahrheit zum Ausdruck zu bringen oder eine bestimmte Wahrheit auch zu unterdrücken. Auch möglich. Das Afikoman, das Brot, das ohne Sauerteig gebacken ist, wurde erst nach dem eigentlichen Mahl gegessen, damit der Geschmack noch lange im Mund bleibt, sagen die Rabbiner. Jesus sagt, dies tut zu meinem Gedächtnis. Dies tut zu meinem Gedächtnis. So, und dann als nächstes, nach dem Essen des Afikoman gibt es dann einen dritten Becher mit Wein, den sogenannten Kelch der Erlösung, der sich auch wieder auf eine Verheißung im Alten Testament bezieht. Und den nimmt Jesus jetzt in Lukas 22, haben wir gerade gelesen, Vers 20, ebenso auch den Kelch nach dem Mahl. Das ist dieser Kelch gewesen. Und Jesus deutet den roten Wein auf sein Blut und sagt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und in den anderen Evangelien heißt es zusätzlich noch, zur Vergebung der Sünden. Dieser Kelch ist es. Und Jesus bringt diese Auslegung, die die wahre Auslegung des dritten Kelches ist, und gleichzeitig erfüllt er diese Symbolik in seinem eigenen Leben und Sterben. So, Jesus bezieht den Kelch auf sich selbst und reicht ihn jetzt wie zuvor das Brot seinen Jüngern und sagt, wer diesen Kelch nimmt und davon trinkt, der empfängt darin Vergebung der Sünden und ist von Gott angenommen. Das ist seine Botschaft. Wer von diesem Kelch trinkt, sagt er, der empfängt Vergebung der Sünden und ist von Gott angenommen. Unsere Sünden hindern uns ja, zu Gott zu kommen. Aber hier geschieht Vergebung und Annahme. So, und wie einst in Ägypten das Blut des Lammes außen an den Türen angebracht, diejenigen gerettet hat, die in den Häusern waren, so reinigt und rettet jetzt das Blut des wahren Passahlammes, Jesus, all diejenigen von ihren Sünden, die jetzt dieses Blut in dem Kelch nehmen und für sich auf ihr Leben anwenden. Das ist die Botschaft, die hier drin liegt. Das ist sehr, sehr einfach. Und vielleicht manche Seele wehrt sich dagegen. Wie kann das sein? Vergebung durch Blut. Die Bibel sagt es so. So, nach dem Trinken des dritten Bechers geschieht dann bei der Sederfeier noch Folgendes. Ein Kind geht zur Tür und öffnet sie und schaut nach, ob Elia draußen steht. Die Bibel sagt ja, dass Elia kommen würde und dem Messias vorausgeht. Jesus sagt der Elia ist schon gekommen. Und er deutet diese Schriftstelle, wo es um den Elia geht, auf Johannes den Täufer. Er war dieser Elia, der gekommen ist. Und Johannes der Täufer war derjenige, der Jesus bekannt gemacht hat. Als Jesus bei seiner Taufe aus dem Wasser steigt, deutet er auf ihn und sagt, seht, das ist das wahre Gotteslamm. Das ist das Lamm Gottes, das hinwegträgt die Sünden der Welt. So, der Elia war schon gekommen, aber nicht nur der Elia, sondern auch der Messias selbst war schon gekommen, den dieser Elia angekündigt hatte. Ja. So, und bis heute gehört zur Sederfeier dieser Aspekt des Wartens auf den kommenden Messias dazu. Und deswegen wird dann auch traditionell ein Platz für den Elia freigehalten, den Vorläufer des Messias, dass wenn er kommt, dass er auch Raum findet und einen Platz hat. Ja. So, und als dann Jesus mit seinen Jüngern das Passa feiert, da musste niemand mehr zur Tür gehen und nachschauen. Der Messias war schon gekommen. Und er saß mitten unter ihnen, saß bei ihnen, hatte Gemeinschaft mit ihnen. Als er dann bald darauf, als das wahre Lamm Gottes am Kreuz stirbt, feiern die Menschen zur gleichen Zeit in den Häusern das Passa. Und den, auf den dabei alles hinweist in der ganzen Sederzeremonie, den erkannten sie nicht. Den erkannten sie nicht. Und so feiern auch viele Juden heute noch Jahr für Jahr zu Pessach den Sederabend mit all seinen Symbolhandlungen und Andeutungen und Hinweisen auf den Retter und Erlöser, ohne zu ahnen, dass auch ihre Erlösung schon längst geschehen ist und vollbracht ist. Jesus sagt, es ist vollbracht. Und alle sind eingeschlossen, die Juden und die Nichtjuden. Und er schafft ein neues Volk. So, und schließlich wird dann zum Ende der Feier noch, am Ende der Sederfeier, noch das Hallel gesungen. Hallel heißt das gesungen, ja. Auch damals, bei der letzten Feier, die Jesus mit seinen Jüngern, wo er das Passamahl genommen hat, haben sie gefeiert und auch sie haben das getan. Wir lesen in Markus 14, Vers 26, am Ende, und als sie ein Loblied gesungen hatten, und das bezieht sich auf das Hallel, als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg, wo sich dann die weitere Geschichte entfaltet. So, Jesus sagt, dies tut zu meinem Gedächtnis. Und ehrlich, ihr Lieben, wir brauchen genauso wie die Juden immer wieder Erinnerung. Wir sind auch so vergesslich und manchmal so untreue Leute. Und auch in uns bewegt sich so vieles, dass wir schnell Wesentliches auch übersehen. Und deswegen hat es Jesus hier so angeordnet. Und der Apostel Paulus sagt dann später im 1. Korintherbrief, so oft ihr das tut, er schreibt nicht vor, wie oft es zu tun ist, aber so oft wir es tun, sollen wir uns erinnern an die Geschehnisse, an unseren Herrn und dass er wiederkommt. Und dass er wiederkommt, ja. Und das ist auch immer wieder ein Punkt, wenn wir Abendmahl dann feiern, dass das zentrale Geschehen für uns lebenswichtig ist. Deswegen reicht er Brot und Wein, Lebensmittel. Und diese Lebensmittel, die vermitteln uns das Leben tatsächlich. Vergebung der Sünden. Das ist zentraler Punkt der Erlösungsgeschichte. Wir werden alle sterben und vor Gott stehen. Alle. Ich war jetzt schockiert, als die Christiana so plötzlich verstorben ist. Aber keiner von uns weiß, wann er stirbt. Aber wir dürfen heute schon mit Gott leben. Und dieses Leben bekommen wir durch den Tod Jesu und durch sein Blutvergießen und durch dieses Blut, das er uns darreicht in dem Kelch, durch dieses Brot, das er uns darreicht, das ist nicht er, aber es bildet ihn ab, ja, und uns reicht und sagt, ess, das ist dein Leben, trink, darin ist dein Leben, hier ist die Vergebung. Und je älter ich werde dieses Jahr 60, und je länger ich dabei bin, desto wichtiger werden mir diese ganz einfachen, schlichten Wahrheiten. Vergebung durch sein Blut. Angenommen sein bei Gott. Wir wollen oft große Dinge. Aber das ist wirklich etwas, worauf es ankommt. Das schenkt uns der Herr. So, vielleicht ist auch bei dir das eine oder andere überlagert. Dann setz da einen Punkt heute. Komm neu zu deinem Herrn. Lass dich einladen an seinen Tisch. Es ist nicht unser Tisch, es ist sein Tisch, wo er jeden einlädt, der weiß, Herr, ich brauche dieses Brot. Ich brauche dich. Ich brauche diesen Wein. Ich brauche deine Vergebung, deine Annahme, dein Füßewaschen und alles, was du schenkst. Heute Morgen möchte ich darum bitten, wenn wir nachher oder jetzt das Abendmahl nehmen, wenn du Brot und Wein genommen hast, könnt ihr mir helfen, den Tisch in die Mitte zu bringen? Dass du heute, gut, danke, bitte bleib hier, dass du heute, wenn du selber isst und trinkst, auch an unsere Brüder denkst, die bis zum heutigen Tag das Seder feiern und viele von ihnen noch nicht verstanden haben, um was es wirklich geht. Dass wir sie heute einfach in unser Gebet mit hineinnehmen. Ich weiß, es sind noch manche da, die haben noch wenig Bezug zu diesen Dingen. Aber es kommt nicht darauf an, dass du einen tiefen emotionalen Bezug dazu hast und groß etwas spürst, sondern dass du weißt, dass hier Gottes Volk ist, das Erste, das gerufen wurde, dass Jesus Jude ist, der zuerst zu seinem Volk gekommen ist. Ich bin gesandt zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel, sagt er. Ja. Und bis heute ist er noch dabei, dieses Volk zu sammeln. Und dass wir lediglich übereinstimmen in seine Herzenshaltung, die er hat, und sagen, Herr, du liebst hier dieses Volk, für das du gekommen bist. Und weil sie dran vorbeigegangen sind, kam das Evangelium zu uns. Danke dafür, segne sie. Bitte segne sie. Okay? Halleluja. Kommt mal ein bisschen näher, ihr zwei. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns dein Wort immer wieder neu aufschließt, Herr, und uns erkennen lässt, um was es eigentlich geht. Dass es nicht die Bilder sind, die Symbole, Herr, sondern dass es die Wirklichkeit ist, die dir wichtig ist, und dass wir das verstehen. Wir danken dir für Brot und Wein auch heute Morgen. Wir danken dir, dass es ein Bild darauf ist, dass du dein Leben gegeben hast, dass dein Blut geflossen ist. Herr, dass du die gebrochene Matze bist, hast dich ins Grab legen lassen, Herr, aber bist auferstanden. Danke dafür. Herr, du lebst und bist heute mitten unter uns. Du sagst, wo wir uns in deinem Namen versammeln, da bist du da, und das ist heute Morgen. Danke dafür. Jesus, wir segnen dieses Brot und diesen Wein und empfangen es aus deiner Hand. Wir empfangen dich damit erneut, immer wieder. Und wir danken dir, dass es uns zum Leben gereicht, dass das Lebensmittel ist. Du bist unser Lebensmittel, Herr. Da gereicht im Brot und Wein. Danke dafür, dass wir dich erfahren dürfen, Herr, dass du uns so lieb hast, dass du das alles auf dich genommen hast. Und dass du sagst, es ist vollbracht, Herr. Wir müssen das nicht mehr erkämpfen, wie die Juden im Alten Testament, die versuchen mussten, dein Gesetz in allem zu halten, um erlöst zu werden. Sondern du hast das Gesetz in allem gehalten, um uns zu erlösen. Und du schenkst uns diese Erlösung, Herr, als derjenige, der sein Leben hingegeben hat für den Sünder, damit wir leben. Danke dafür. Wir preisen dich, Herr, wir erheben dich. Danke dafür, Jesus. Ludwig. Max, kommst du vielleicht noch? Wir teilen Brot und Wein aus, so wie er es an seine Jünger weitergereicht hat. Dieses Mahl ist für jeden Menschen gedacht. Für jeden Menschen, der weiß, er braucht dieses Mahl. Und er ist einer, der abhängig ist von der Gnade Gottes. Und er braucht seine Vergebung. Für die ist es, denn es ist zur Vergebung der Sünden. Dafür ist es. Wer meint, er braucht es nicht, der empfängt es auch nicht. Es ist nicht unsere Würdigkeit, unsere Fähigkeit, die uns würdig macht, dieses Mahl zu nehmen. Sondern das Gegenteil ist der Fall. Unsere Unwürdigkeit vor Gott. Aber sein Handeln an uns macht uns würdig, was es bedeutet, dass wir eingeladen sind zu diesem Mahl. Nicht, weil wir solche Helden sind und so toll, sondern weil wir Gnadeempfänger sind und Gnade nötig haben. Und unser Gott ist ein Gott voller Gnade und Barmherzigkeit, der gerne gibt. Ja, und der niemanden draußen stehen lässt. Wer anklopft bei ihm, dem wird aufgetan. Noch nicht. Tja, und die Jünger damals, die waren mit Sicherheit sehr überrascht, als diese Sederfeier plötzlich einen Verlauf nimmt, den sie gar nicht vorausgesehen haben. Und wie plötzlich dieses Brot von Jesus genommen wird, gebrochen, gesegnet und ihnen gereicht wird. Und er sagt, das ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Esst davon. Es ist euer Leben. Wir wollen das auch tun. Lasst uns essen. Es ist auch Saft dabei. Wer lieber Saft nehmen möchte, kann gerne Saft nehmen, ja. Es ist beides das Gewächs, vom Gewächs des Weinstocks, ja. So das Afikuman bleibt am längsten geschmacklich in Erinnerung, ja, weil es als Dessert gereicht wird. Jesus sagt, zu meinem Gedächtnis soll sein, ihn im Gedächtnis behalten, jawohl. Dieser Kelch ist der neue Bund, sagt Jesus, nicht der alte, der neue Bund. Der alte Bund sagt, du musst etwas tun, um Gott zu gefallen, alle Gebote halten. Und die Juden haben rasch gemerkt, oh, das ist ein schweres Geschäft. Da müsste ich ja so perfekt sein wie Gott selbst, um alle Gebote halten zu können. Und plötzlich merken sie, dass sie weit davon entfernt sind. Selbst die Pharisäer, die sich für fähig gehalten haben, haben dann zum Schluss gemerkt, dass sie es nicht können, als sie nämlich die Frau vor Jesus bringen, die beim Ehebruch ertappt wurde. Und als Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, da ließen sie alle ihre Steine fallen, weil das wussten sie, dass sie nicht ohne sind. Und dazu war das Gesetz auch gegeben, das sagt, tue, halte, damit sie erkennen, dass sie darin versagen und einen Gott brauchen, der sie befähigt, das Heil zu empfangen aus Gnade und nicht, weil sie eine große Leistung vollbracht haben. Interessant, gell? Mensch, wirklich. Und davon leben wir. Wir leben davon, dass wir Beschenkte sind. Stimmt? Jawohl. Aus Gnade beschenkt. Oh, könnt ihr noch ein bisschen Wein bitte herrichten? Wir warten einige Augenblicke. Macht nichts. Ich finde es sehr erstaunlich. Wir machen einmal im Monat ja Abendmahl, ja, entweder in dieser Runde oder unter der Woche, wo wir ganz nahe am Abendmahlstisch gemeinsam sitzen. Aber jedes Mal tauchen neue Aspekte auf, die in diesem Zusammenhang von Gott hineingelegt wurden, ja, die neue Wahrheiten und Dinge offenbaren und zeigen. Das ist ein Wunder, ja. Das Wort Gottes ist nicht ausgelesen, indem man einen Vers schon ein paar Mal gelesen hat und dann weiß man alles über diesen Vers. Es ist gut möglich und sehr wahrscheinlich, dass immer noch eine neue Tiefe im Wort Gottes ist, die wir noch gar nicht erkannt und gesehen haben. Und so auch hier. Dieses Geheimnis war über Äonen verborgen. Es war ein Geheimnis, in das Engel gelüstet haben, hineinzuschauen, dass Gott Mensch wird. Und sie konnten es nicht fassen, als plötzlich Jesus geboren wird. Und die Engel feiern bei den Feldern von Bethlehem, die ganzen himmlischen Heerscharen sind außer sich. Der Herr hat den Thron verlassen und hat sich als Baby in die Krippe gelegt. Und das war nicht das Ende. Und sie wussten nicht, wie wird das alles weitergehen. Und eines Tages hängt er am Kreuz und stirbt. Welche Geheimnisse sind es hier, die verborgen sind? Es gibt keinen Gott in keiner Religion, der so etwas getan hat. Gott, der sich uns gleich macht und niedriger wird noch als wir selbst, gibt es nicht. Der König, der den Sklaven die Füße wäscht, gibt es nicht. Übrigens, dass die Kinder des Afikoman suchen und finden, hat auch eine Bedeutung. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, sagt Jesus, dann werdet ihr nicht ins Reich Gottes eingehen. Dieses Evangelium von Jesus Christus wird kindlich angenommen. Das ist nicht ein hoher Verstand, der mit allen Dingen klarkommt und in allem durchblickt, sondern es ist ein Herz, das sich berühren lässt von der Liebe Gottes und das sich öffnet und den empfängt, der zu uns gekommen ist und sein Leben gegeben hat für uns und sein Blut. Der Kelch des Heils zum Heil für alle, die glauben. Lasst uns trinken. Halleluja. Daniel, setz dich noch kurz ans Klavier. Glory.